Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts Diary, der private Podcast aus Asien. Es ist Donnerstag früh und nicht Mittwoch früh. Warum? Weil ich gestern den ganzen Tag außer Haus war und am Abend hatte ich dann keine Lust mehr. Ich habe wieder einen bunten Strauß an Themen. Ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, dass ich mich über diese Themen, von denen ich eigentlich so gut wie gar keine Ahnung habe, mich weitgehend fernhalten möchte, also insbesondere den Krieg in der Ukraine. Hier sagt man übrigens auch oft, der Krieg in Europa. Also es ist in der Tat so, dass ich noch keine Umschulung vom Virologen zum Geostrategen gemacht habe und insofern ich auch einfach keine Ahnung habe. Das muss ich auch wirklich so zugeben, wie es ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Und das wird sich auch nicht ändern, zumal es immer schwieriger wird, sich wirklich einigermaßen neutral zu informieren, denn an wahre und wahrhaftige Informationen zu kommen, wird immer schwerer. Die Propaganda überwiegt da nun mal. Das sollte auch nicht verwundern. Das ist irgendwie ganz normal in einem Krieg. Das ist ja ein Teil der Kriegführung, wenn man so will. Aber ich möchte trotzdem auf zwei Sachen aufmerksam machen. Was mich nämlich stört, und dazu brauche ich kein Studium der Politikwissenschaft, ist, dass die ganze Volksseele dort in Deutschland sich so gegen Russen und gegen Russland wendet. Ich verfolge das so ein bisschen auch auf Facebook, wie bösartig das da manchmal ist. Und das finde ich falsch. Was ich mir wirklich wünschen würde in dieser ganzen unangenehmen Situation, ist mehr Humanismus, mehr Pazifismus. Ich finde es unglaublich, dass die Leute Waffen fordern, Waffenlieferungen und das dann auch so relativ verbissen, ihrer Meinung relativ verbissen, verteidigen gegen andere. Man ist dann, egal wie man es dreht, sofort irgendein Putin-Versteher. Also ich verstehe Putin nicht, ehrlich gesagt. Und im Übrigen, auch wenn eine faschistische Partei wie die AfD irgendwas sagt, was richtig ist, dann wird es dadurch nicht falsch, dass es die AfD sagt. Also dieses Freund-Feind-Denken in seiner sehr basalen Form, das kriegen nicht mal Tiere fertig, ehrlich gesagt. Das kriegen nur Menschen fertig. Und da muss man schon eine ganze Stange dumm sein oder Gehirn gewaschen, um dann das auch so durchzuziehen. Und ich wehre mich einfach dagegen, alle Russen zu meinen Feinden zu erklären. Das sind sie nicht. Und ich habe viele Freunde hier in China, die Russen oder Russinnen sind. Und in dem Zusammenhang finde ich es einfach unerträglich, wenn man diesen Leuten jetzt irgendwie Vorwürfe macht. Man kann mit ihnen diskutieren, wenn sie Meinungen haben, wenn sie zum Beispiel die Haltung der russischen Regierung im Augenblick vertreten oder so. Ja, da hätte ich auch meine Probleme, mit denen würde ich wahrscheinlich auch nicht reden. Aber die meisten Russen sind ja gar nicht so, denken ja gar nicht so. Ganz im Gegenteil, die meisten Russen denken ganz anders. Und mir ist da ein Video untergekommen, YouTube, das ich hier auch verlinken werde. Das sind zwei, ja, das ist eine Ukrainerin und eine Russin, die zusammen studieren in Taiwan. Und das ist ein sehr bewegendes Video auf Russisch und auf Chinesisch. Aber ich denke, mit ein bisschen Russischkenntnissen oder vielleicht gibt es da auch eine deutsche Übersetzung, das weiß ich jetzt nicht so genau, bekommt man auch mit, wie es den beiden jetzt eigentlich geht. Und in dem Zusammenhang, im Augenblick feiert sich ja gerade so diese Twitter-Empörie, die so Menschenrechts- und Datenschutz bewegt, dahergelegt. Also sie feiern lecker Flüchtlinge und so weiter und so fort. Aber zwei Aspekte sind mir irgendwie so komplett aus dem Blick geraten. Das eine ist, die russischen Studenten, und das sind nicht eben wenige, das sind 14.000 in Deutschland, allein in Deutschland, stehen jetzt irgendwie da. Man hat sie von ihrem Geld abgeschnitten und ja, in ihre Heimat können sie auch nicht reisen. Und wäre ich ein Mann im wehrfähigen Alter, würde ich auch nicht in meine Heimat reisen, sondern ich würde desertieren. Ich bin Pazifist, wie gesagt, und ich würde desertieren, so schnell ich könnte. Die stehen jetzt da. Was machen deutsche Universitäten? Also die Deutschen halten sich da noch ein bisschen zurück, aber die Menschenrechtsbeauftragte der Europäischen Union hat das auch schon mal angesprochen. Sie werden jetzt exmatrikuliert von ihren Universitäten. Also da muss ich ehrlich sagen, ist für mich eine Grenze überschritten. Und ich weiß, dass so Antisemitismus-Vergleiche in der Beziehung irgendwo ein Geschmäckle haben. Aber eigentlich ist das nichts anderes. Es ist das oder hat das die gleiche Basis, wenn man jetzt russische Studenten von den Universitäten entfernt. Das geht nicht. Das sowas finde ich unglaublich. Aber in dieser Twitter-Blase, oder also das, die gibt es ja nicht nur auf Twitter, sondern das sind auch immer so die gleichen Protagonisten, die da jetzt sagen, ja, wir brauchen noch hier Decken und da brauchen wir noch eine Wohnung für den Flüchtling und hier, die sich so, die so regelrecht aufgehen in ihrem, ja, manchmal kommt mir das so ein bisschen wie so ein Münchhausen by Proxy-Syndrom vor, die jetzt endlich mal wieder eine Aufgabe gefunden haben, die sie zum Teil selbst erzeugt haben. Und diese 14.000 russischen Studenten tauchen nirgendwo auf. Die werden nicht gesehen. Die fliegen jetzt aus den Studentenwohnheimen. Die werden demnächst obdachlos. Naja, das Narrativ ist natürlich, sind alles Oligarchenkinder, logischerweise. Und die sind stumm, die hört man nicht. Und wenn einer sagt, ja, ich bin russischer Student und ich bin jetzt hier betroffen und so weiter und so fort, dann ist es natürlich ein Oligarchenkind und ein Putin-Versteher etc. pp. Und ein zweiter Punkt, der auch nicht auftaucht, ist Edward Snowden. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass sowohl Assange als auch Snowden im Rahmen dieser Ukraine-Geschichte gar nicht auftauchen. Und beide sind dort, wo sie sind, aufgrund von Kriegsverbrechen. Jetzt werden Kriegsverbrechen wieder in eine Öffentlichkeit gezerrt, wo man bei manchen Sachen sofort merkt, dass es Propaganda ist, bei manchen Sachen einfach unklar ist, ob das wirklich zutrifft. Im Prinzip ist es heute wirklich schwer, da an solche Sachen zu glauben. Aber die definierten Sachen, die hat man irgendwie so ein bisschen vergessen. Und die scheinen in der aktuellen Diskussion keine Rolle mehr zu spielen. Und auch da wieder, es geht hier nicht um die Russen oder die Syrer oder irgendwas, sondern es geht am Ende letztendlich um Regierungen, die dort miteinander und um Interessensvereinigungen, meinetwegen auch wirtschaftlicher Art, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe da einfach keine Ahnung von, die um eine Vorherrschaft kämpfen. Leidtragende sind immer das Volk und niemand anders sonst. Und insofern sollte man sich auch mit dem Volk Russlands, mit dem Volk der Ukraine, mit dem Volk Syriens solidarisieren. Entsprechend den anderen ihr Vertrauen entziehen. Und ich traue keiner US-Regierung, ich traue auch keiner deutschen Regierung, die 100 Milliarden Dollar für Waffen locker machen will. Man möchte mir mal bitte ein einziges Beispiel in der Welt zeigen, wo ein Krieg durch mehr Waffen und nicht durch Verhandlungen oder durch andere Ereignisse beendet wurde. Sowas gibt es nicht. Das ist einfach eine Illusion. Das ist völlig absurd, so viel Geld dort hineinzupumpen, zumal die Menschheit ja auch noch so ein paar andere Probleme hat. Wir haben ja immer noch eine Pandemie, die eher stärker wird als schwächer. Und wir haben eine Klimakatastrophe, die so richtig Fahrt aufgenommen hat, wenn man dem letzten IPCC-Bericht folgen darf. So, okay, das dazu. Wie gesagt, ich verlinke das Video zu den beiden Studentinnen in Taipei. Jetzt zu den positiveren Sachen. Was haben wir noch so gemacht? Ja, wir haben mal wieder so ein bisschen an dem Balatang-Kanal rumgeschraubt. Der ist natürlich immer noch weit entfernt von Subscription-Zahlen, die wir wirklich brauchen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ich denke, es sind so 7 oder 8 im Augenblick. Es gibt schon ein paar mehr, die das schauen, aber wir brauchen natürlich Subscriber, um dem Ganzen endlich auch irgendwo eine Struktur geben zu können. Also hier die Werbung kommt zum Malatang-Kanal, verlinke ich natürlich hier auch an dieser Stelle. Aber in dem Zusammenhang, die letzte Folge behandelt auch die chinesische Fotografie. Das war mir auch so ein bisschen ein Herzensthema. Und Tian Tian hat das auch aufgegriffen und hat da Sachen zutage gefördert, die mir so gar nicht bewusst waren. Das war sehr interessant, insbesondere das Thema Lang Jingshan. Ja, ich kenne diese Art der Fotografie und ich weiß auch, dass einige chinesische Fotografen in dieser Liga so spielen, also das gerne machen. Ich habe mich damals in dem Fotografie-Podcast bei Umlauts are Overestimated auch darüber unterhalten, aber ich habe nie so richtig begriffen, wie groß das Ganze ist. Und es kam tatsächlich dann auch aus einem Analogforum und so auch Anfragen bezüglich dieser Podcast-Folge technischer Art, wo ich dann aber auch ehrlich gesagt nicht wusste, wie das wirklich ist. Deswegen gibt es dazu garantiert nochmal ein Follow-up bei Malatang, wahrscheinlich beim Video dann. Also nicht im Podcast, sondern auf dem Videokanal. Also chinesische Fotografie, Malatang etc. Dann, ich müsste mir mal einen Rubriken-Jingle bauen, kommen wir zu Büchern. Ich höre ja verschiedene Buch-Podcasts, obwohl die schon so ein bisschen zusammengeschrumpft sind. Das waren früher mal mehr. Viele tatsächlich haben auch aufgehört zu senden und manche sind mir mittlerweile auch zu, verkopft ist das falsche Wort, aber die sind mir irgendwie zu weit ab von dem Bücherlesenden, also insbesondere der FAZ-Bücher-Podcast. den ich zwar immer noch in meiner Liste drin habe, also in meiner Podcast-Liste, aber meistens gar nicht mehr höre. Das ist der mit Andrea Diener. Den habe ich früher eigentlich ganz gerne gehört. Der wird jetzt so oder ist jetzt mittlerweile so ersetzt durch den Deutschlandfunk-Bücher-Podcast und vor allen Dingen Bücher für Jungleser. Und dazu kommen noch so ein paar ganz kurze Krimi-Vorstellungen, also SR2 und Krimi-Kiste und naja, diese Sachen eben. Aber das sind so 1-2-Minuten-Podcasts eigentlich, wo ein konkretes Buch ganz kurz angeteasert wird. Also Kritik oder Rezension kann man das eigentlich auch nicht wirklich nennen. Und Eat, Read, Sleep. Das ist mittlerweile mein Leib- und Magen-Podcast geworden und ich weiß nicht, ob das irgendwie miteinander zu tun hat. Auf jeden Fall habe ich ähnliche Bücher in der Bücherliste wie auch Eat, Read, Sleep. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man die Bücher, die man gerade liest, auch besprochen werden. Das ist natürlich auch so ein Confirmation Bias, dass die Bücher, die man selber gut findet, dort auch gut gefunden werden und die Bücher, die man selber scheiße findet, auch dort scheiße gefunden werden. Wie gesagt, mir ist natürlich klar, dass das auch sich gegenseitig beeinflusst, also man muss da auch ein bisschen aufpassen und ich habe tatsächlich auch immer noch so ein paar Bücher rumliegen, die dort nicht besprochen werden, einfach weil es da auch nicht so richtig reinpasst. Aber ich hatte in den letzten Tagen ja vor allen Dingen eben 2 Bücher oder 3 genau genommen, das ist dieser Donnerstags Mordclub mit seinem 2. Teil, den ich jetzt gelesen habe und den ich eigentlich noch besser fand als den 1. Teil, der so eine melancholische Stimmung hat, der aber auch manchmal echt zum laut Loslachen anmietet. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ich kann das auch schwer beschreiben. Man muss das einfach gehört haben. Und ein anderer Roman, den habe ich mir aufs Kindle gezogen, ist von Ronja von Rönne. Und ich hatte das schon geahnt, aber das war richtig scheiße. Und da bounce das zurück zu dem 1. Thema. Das ist so eine extrem überhebliche Blasenweltsicht mit sehr wenig Empathie. So ein elitärer Blick auf die Welt, wo man Leuten versucht zu erklären, wie die Dinge funktionieren. So eine Art Klempner-Sachbuch für Literaten. Also ich habe früher auch mal was von Stuckrad Barre gelesen und das ist eigentlich so derselbe Mist, wenn man so will. Dieses Buch ist wirklich unter aller Sau und eben vor allem, weil es so empathiefrei ist, weil es so, ja, so, es passt tatsächlich in unsere Zeit. Es kolportiert diese Twitter-Typen. Wie gesagt, das hat nichts mit Twitter, also mit dem Microblogging-Dienst zu tun, sondern diese Blase, die sich dort so manifestiert und Meinung versucht zu bilden, denen man auch nicht entgeht. Also ich bin nicht auf Twitter, das heißt doch, ich bin da, aber nur um meine Werbung abzuwerfen. Also ich bin nicht auf Twitter, ich nehme dort nicht an irgendwelchen Diskussionen teil, ich lese auch keine Diskussionen dort, aber es begegnet mir ja doch hier und da bei Mastodon oder bei Facebook oder was weiß ich. Das sind immer so die gleichen Redewendungen von irgendwelchen Leuten, die meinen irgendwo es besser zu wissen und denen als allerletztes irgendwo in den Sinn kommen würde zu sagen, ich weiß es nicht oder ich kann es nicht oder die sich ihrer eigenen Menschlichkeit irgendwie bewusst werden. Nee, die haben immer irgendeine Antwort direkt parat, wie man Dinge zu machen hat und was richtig ist und was falsch ist. Daraus resultiert natürlich auch eine enorme Überheblichkeit und wenn man noch tiefer schürft, dann habe ich auch gerade bei Ronja von Rönne so ein bisschen den Eindruck, so einen Hass auf die Menschheit. Keine Ahnung, wie das genau zusammenhängt. Auf jeden Fall war das das letzte Buch, das ich fast zu Ende gelesen habe. Ich musste dann auch echt aufhören, weil ja, ich hatte keinen Bock mehr. Also Ende in Sicht ist der Roman. Und was ich ganz gut bei Eat, Read, Sleep finde, ist, man hat dort eine Rossmann-Skala eingeführt. Also Rossmann ist dieser Drogerie-Heinz. Der hat mittlerweile 2 Bücher geschrieben, die bei Eat, Read, Sleep als schlechteste Bücher des Jahres einsortiert wurden. Und das ist auch so. Und dieser Fall Rossmann, der zeigt mir eben auch, wie völlig kaputt der Büchermarkt ist. Also nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich weltweit. Also dieses ganze Verlagsgedöns mit seinen Büchermessen, mit seinen Agenten, mit seinen Sendungen im Radio und. Und früher gab es auch noch, oder ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, mit dem literarischen Quartett, mit dem Börsenverein. Also es gab so eine Institutionalisierung des Verlagswesens, und das versucht man natürlich heute irgendwie aufrechtzuerhalten. aber es ist an allen Ecken und Enden kaputt. Man sieht das nicht unbedingt, wenn man nicht drinsteckt. Also wir hier im Magazinbereich sind davon, also wir haben mit Literatur nichts zu tun, außer wenn wir mal eine Fortsetzungsgeschichte bringen würden, was wir nicht tun, weil das Corporate Magazines sind und so. Aber worüber ich schon öfter mal nachgedacht habe. Aber ansonsten haben wir mit Literatur nichts zu tun. Im Bücherbereich ist das natürlich anders. Also in allem, was irgendwie Prosa, Belletristik betrifft, da hat man die Verlage am Hals. Bei der Lyrik, da würde ich sogar noch mal kurz eine Ausnahme machen, weil die eh schon sehr speziell ist. Und die Verlage, die sich damit befassen, naja, da würde ich dann schon eine gewisse Ernsthaftigkeit unterstellen wollen. Bei allem anderen geht es eigentlich nur noch um den Kommerz. Und ein Verlag hatte, das hatte ich hier auch schon öfter erwähnt, hat eben die Hauptaufgabe, Geld zu verdienen. Aber dieser Fall Rossmann zeigt eben, wie gründlich schief das laufen kann. Er hat, wie gesagt, zwei furchtbare Romane geschrieben, die selbst schon, wenn man sich nur den Klappentext durchliest, dann. Und wie gesagt, die sind dann auch rezensiert worden bei Eat, Read, Sleep entsprechend. Und man hat sich da auch gar nicht so lange dran ausgelassen. Rossmann hat mal eben auch die Mehrheit des Verlages übernommen, in der er seine Bücher veröffentlicht, verkauft seine Bücher über seine Apotheken, hätte ich beinahe gesagt, über seine Drogerien und landet damit natürlich in der Spiegel-Bestsellerliste, wo man immer meint, da ist irgendeine Kuratierung am Werk. Ist es natürlich nicht, sondern das ist einfach nur eine Verkaufsplaylist und da landet dann so ein Quatsch. Also ich lese ja auch Fanfiction und gar nicht mal so ungern, wenn es dem Genre entspricht. Also es gibt ja sehr viel Sherlock Holmes und Agatha Christie Fanfiction, wenn man so will. Manchmal ist es wirklich sehr hart an der Grenze des Erträglichen. Manchmal ist es aber auch einfach schön oder eben unfreiwillig oder freiwillig lustig, wie auch immer. Also Fanfiction ist, würde ich sagen, zu 80% besser als das, was dort Rossmann abgeliefert hat. Das ist einfach nur grauenhaft. Und da kommen wir auch zu den Bücherpodcasts wieder. Ich habe in dieser Liste etliche Buchbesprechungen gehört, in den Bücherpodcasts, die wohlwollend, positiv und so weiter berichtet haben über dieses Machwerk. Und natürlich ist mir in dem Augenblick klar, also ich meine, so blöd kann man gar nicht sein. Wenn ein Podcast sowas bringt, dann hat er dafür, dann ist er einfach korrumpiert worden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Denn einen Bücherpodcast zu machen und dieses Buch in irgendeiner Weise gut zu finden, das geht nicht. Das ist, weil es schlichter Nonsens ist. Und da braucht man auch eigentlich kein Literaturstudium für, sondern das erschließt sich einem schon nach wenigen Sekunden. Ja. Und diese Podcasts habe ich auch sofort aus meiner Liste genommen. Weil, wie gesagt, das merkt man nicht unbedingt, wie kaputt dieser Markt eigentlich ist. Aber Buchblogs, Podcasts, wie gesagt, die Buchmessen, die Besprechungen auf den Buchmessen, die verschiedenen Marketing-Tools, die da so in dem gesamten Verlagswesen am Start sind, die sind nicht unbedingt unabhängig. Da wird doch heftig gerüttelt an dem Sieb und am Ende kommt das raus oder bleibt das bestehen, was kommerziell erfolgreich ist. Also nicht unbedingt gute Literatur und auch noch nicht mal unbedingt okaye Literatur, sondern einfach nur das, was sich gut verkaufen lässt. Das sind eben irgendwelche Sachen wie Fitzek oder so. Und auch, ich bin mir ganz, oder es ist ja auch Fakt, Rossmann verkauft sich ganz super, einfach aufgrund des Marketings. Wenn man das Marketing hineinsteckt, verkauft es sich gut, etc. pp. Wenn man das nicht macht, dann nicht. Und es gibt eben sehr viele, es gibt jedes Jahr sehr viele neue Bücher, die eigentlich blockiert werden durch sowas, durch Ronja von Rönne, durch Stuckrad Barre, durch Rossmann, durch Fitzek. Das ist alles irgendwo, wie ich finde, ein ziemlicher Scheiß. Und die sind aber Gatekeeper, die halten die anderen Leute draußen vor. Und das ist auch das, weshalb ich den FAZ-Podcast mit Andrea Diener nicht mehr hören mag. Ich habe auch da so den Eindruck, dass da Gatekeeping so betrieben wird. Und das ist nicht meins. Ein weiterer Buchpodcast, der sich nur mit Fantastik und Science Fiction befasst, also zwei Genres, die jetzt nicht so meins sind, das ist Alle Bücher müssen gelesen werden. A, B, M, Alle Bücher müssen, mgw.com. Das ist ein sehr schrulliger, eigenwilliger, aber guter Podcast. Und ist auch ein williges Herangehen an Literatur und das kann ich nur empfehlen. Und tatsächlich habe ich dort auch Bücher gehört, also Rezensionen über Bücher gehört, wo ich mir dann dachte, okay, das kannst du dir mal anschauen oder mal durchlesen. Und auch da habe ich so ein gewisses Confirmation Bias erlebt, wenn es um Scalzi geht. Scalzi wird ja so unheimlich gehypt. Das ist so der Science-Fiction-Autor schlechthin und bliblablub. Oder eben auch Stephen King. Stephen King kann ich nicht lesen, das ertrage ich nicht. Das ist mir, obwohl ich da sagen muss, das ist jetzt keine schlechte Literatur, aber es ist mir, das Genre ist mir zu unangenehm. Das mag ich einfach nicht, ich komme da nicht ran. Aber Scalzi ist eben sehr gehypt und ich feiere jedes Mal den Verriss von Klaus Varias, wenn irgendein Scalzi-Roman aufs Tapet kommt. Das ist wirklich absolut schön. Allerdings verreist da auch Murakami, was ich ihm ein wenig übel nehme. Aber da bin ich auch gerade dabei, mich selber zu überprüfen. Ich höre nämlich die Hörbücher von Murakami. Die Bücher sind mir einfach zu dick, gelesen von David Nathan. Und kann durchaus sein, dass ich das eigentlich nur gut finde, weil es von David Nathan gelesen wird. Ah, so. Also, diese beiden Podcasts würde ich jetzt mal hier eben so empfehlen. Das ist Eat, Read, Sleep und ABMWG, MGW, so rum. Das sind die beiden Buchpodcasts, die ich jetzt so ein bisschen, mal abgesehen von diesen einen One-Minute-Rezensionen oder Vorstellungen, die in meiner Podcast-Liste übrig geblieben sind. Ja, das wäre es für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal.
H.C. Andersen, zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Versi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Versi, dein Partner für Solarenergie. eco-versi.com